Herzlich willkommen zum Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Glauben, Denken, Handeln.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Glauben, Denken, Handeln, dem Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Mein Name ist Dana Jansen und ich sitze heute hier mit Oliver Pilney und Ralf Jeevers. Oliver Pilney ist Professor für praktische Theologie hier an der Hochschule und Ralf Jeevers ist Professor für Diakoniewissenschaften und Sozialtheologie hier an der Hochschule. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Danke. Hallo. Hallo Dana, freue mich auch.
Wir haben beschlossen, dass wir uns heute ein bisschen über das Thema Krieg in der Ukraine, Waffen oder Gebet austauschen wollen. Der Podcast soll so eine Art theologische Suchbewegung sein. Wir begeben uns miteinander auf die Suche, stellen Fragen, gehen in den Austausch. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr mitgebracht habt. Und ich dachte, für den Anfang starten wir mit euren biografischen Zugängen zu diesem Thema. Und da würde ich einfach gerne wissen, Ralf, welchen Zugang hast du zu dem Thema Krieg? Und wie gehst du damit um? Was macht das mit deinem Glauben?
Also ich bin ja Jahrgang 63 und ich bin in Wilhelmshaven aufgewachsen und Wilhelmshaven ist eine Marinestadt gewesen. Also Menschen in Uniform gehörten immer zum Leben. Und wir waren ja in einer Zeit, als ich jung war, die voll von den Gegensätzen des Kalten Krieges geprägt war. Und daran erinnert mich momentan vieles in der derzeitigen Situation. Also dieses Gefühl, es kann jederzeit ein atomarer Krieg losgehen, war für uns ganz normal. Ich erinnere mich dann, dass ich mit einem Klassenkameraden eine Wette abgeschlossen habe, ob wir das Jahr 2000 erleben oder nicht. Und ich habe den Kriegsdienst verweigert, weil ich mir nicht vorstellen kann, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und ich bin zu den Demos gefahren, als es damals um den Nachrüstungsbeschluss ging. Also sozusagen dieses atomare Aufrüsten immer weiter ging und dann auch noch die Raketen auf Computerabschuss umgestellt werden sollten. Also das waren Momente, wo wir gedacht haben, Mensch, bei der damaligen Computertechnik, also ich sage jetzt mal, das kann doch jederzeit losgehen. Eins war klar, Wilhelmshaven war immer Ziel von nuklearen Erstschlägen, wenn es so weit gekommen wäre, einfach weil das der größte Marinehafen war.
Okay. Ja, ist interessant. Ich bin 11 Jahre jünger als du und damit merkt man, man rutscht tatsächlich in eine andere Generation rein. Diese Diskussionen um den NATO-Doppelbeschluss und so, die sind ja aufgrund des Alters an mir vorbeigegangen. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt und in der Nähe war auch eine Militärbasis der Amerikaner und wir haben im Wald Munition gefunden. Erinnere mich daran, es müssen auch irgendwo Raketen stationiert gewesen sein, weil die Ostermärsche da manchmal lang gingen. Aber das sind sehr, sehr schwache, verworrene Erinnerungen bei mir. Ja, ich habe auch verweigert, gehöre auch zu denen, die verweigert haben, muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich nicht aus tiefstem Herzen Pazifist bin und damals das eher aus praktischen Gründen gemacht habe und gewisse Gründe dann auch vorgeschoben habe.
Und musstet ihr aber noch begründen?
Ich musste noch begründen. Ich habe noch so Erinnerungen, ich saß da vor so drei Männern im Hintergrund, eine riesige deutsche Fahne und die guckten alle ganz streng und böse und haben einen auch richtig rangenommen. Also es war tatsächlich eine sehr unangenehme Erfahrung. Ja, genau. Eine andere Sache, die in eine völlig andere Richtung geht, hat mit meinen Amerika-Erfahrungen zu tun. Ich war Austauschschüler in den USA und dort drüben gibt es eine völlig andere Einstellung zu Militärdienst, zur Selbstverteidigung des Landes und auch zu Rüstungsfragen, einen ja auch verqueren Umgang mit Waffen. Mein Gastvater hat mich dann mal sonntags mitgenommen und wir haben halt gesagt, let's go shooting today und dann sind wir halt immer schießen gegangen irgendwo. Und was mich sehr beeindruckt hat und was jetzt glaube ich für das Thema und die Debatte wichtig ist, ist eine Wertschätzung des militärischen Dienstes. Also wenn er jemanden in Uniform in einem Restaurant gesehen hat, dann ist er oft da vorbeigegangen, hat auf den Tisch geklopft und hat dann gesagt, thank you for serving our country. Also danke, dass Sie unserem Land dienen. Da habe ich erstmal ganz große Augen gemacht und so. Aber das ist mir hängen geblieben und ich habe da mitgenommen eine positive, gute Wertschätzung für Soldatinnen und Soldaten, die ich wichtig finde.
Das ist total interessant. Also ich komme ja noch mal aus einer anderen Generation als ihr beide jetzt. Und ich merke für mich persönlich, dass als es losging in der Ukraine, dass das bei mir eine extrem große Unsicherheit ausgelöst hat. Und das zeigt vielleicht auch, dass ich in einer sehr privilegierten Situation aufgewachsen bin und gelebt habe. Einfach, dass auf einmal dieser Frieden nicht mehr selbstverständlich ist. Und das hat schon viel auch mit mir gemacht. Und ich merke das auch in meinem Umfeld, dass das irgendwie ganz andere Fragen noch mehr aufwirft.
Und, aber dieser Frieden, ja, der war doch nur für uns. Also,
ja.
wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, dann ist das ja kein friedliches Jahrhundert bisher, das wir haben, sondern es wird permanent Krieg geführt. Nur, ich sag mal, wir leben hier auf so einer Insel der Friedlichen bisher und natürlich jetzt kommt einem das auf einmal wieder nahe und dann spricht man gleich von einer Zeitenwende. Ich weiß noch nicht. Also, wenn man das global sieht, wo ist diese Zeit des Friedens, die wir so schon haben?
Ja. Ja, genau, das meine ich auch mit der privilegierten Situation. Ich musste damit gerade für mich persönlich noch nicht so viele Fragen klären und das muss ich jetzt. Ja. Und das ist nochmal für mich eine neue Situation. Ja.
Das habe ich aber ganz ähnlich erlebt. Es gibt einen gravierenden Unterschied, was die Nähe dieses Konfliktes oder dieses Krieges zu uns ausmacht, also jedenfalls in meiner Selbstwahrnehmung und auch in der Wahrnehmung der ganzen Situation. Es rückt einem viel näher auf den Leib als andere Konflikte und verändert damit auch das Empfinden und auch die Sichtweise drauf. Ja.
Wir sind ja nun hier an einer theologischen Hochschule und ihr unterrichtet auch beide theologische Fächer. Deswegen ist meine nächste Frage so ein bisschen die Richtung von, wie würdet ihr die Situation theologisch deuten? Habt ihr da bestimmte Ansätze oder wie geht ihr theologisch an dieses Thema Krieg und auch an die aktuelle Situation heran?
Also bevor ich zu Deutungen aufbreche, habe ich gemerkt, versuche ich für mich erstmal das Feld ein bisschen zu sortieren. Das ist dann, finde ich, auch ein theologischer Ansatz, nämlich zu sagen oder zu fragen, was nehme ich eigentlich wahr? Und da im Nachdenken darüber ist mir deutlich geworden, dass ich bei mir selbst eine ganze Menge Emotionen wahrnehme in den letzten Wochen. Die reichen von Bestürzung über Verunsicherung, Angst, auch Hass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es wichtig, das selber wahrzunehmen und auch mir einzugestehen. So, und das ist das eine. Dann nehme ich wahr, dass all die Dinge, die ich höre und sehe, natürlich auch medial dargestellt sind. Also wir bekommen bestimmte Bilder präsentiert, die andere so nicht sehen. Die haben ein bestimmtes Framing. Wir haben nicht einfach die Wahrheit. Wir haben eine bestimmte medial vermittelte Wirklichkeit. So. Und das finde ich auch in unserer Diskussion zumindest wichtig, sich bewusst zu machen. Ich nehme auch wahr, dass eine christliche Kirche in diesen Konflikt ganz massiv involviert ist, die russisch-orthodoxe Kirche. Also es geht hier nicht nur um eine militärische Dimension, auch nicht nur um eine politische Dimension, sondern das Ganze hat eine religiöse, eine ethnische Facette. Das finde ich sehr verstörend. Also auch bei einer Kirche, die aufs Engste verflochten ist mit der Politik und mit den Machthabern. Ja, und dann nehme ich wahr, und ich finde, das ist relativ eindeutig, dass es sich um einen Angriffskrieg handelt, der durch nichts legitimiert ist und alle Gründe, die vorgeschoben werden, aus meiner Sicht, soweit ich das nachvollziehen und verstehen kann, schlichtweg erfunden und erlogen sind. So, und ich finde, auf dieser Grundlage fange ich dann drüber an nachzudenken, was heißt das jetzt aus theologischer Perspektive? Aber das, genau, so, das habe ich mir erstmal klar gemacht.
Ich glaube, du sprichst was ganz Wichtiges an der Stelle, nämlich diese mediale Vermitteltheit. Wir werden von Bildern überflutet und eine Sondersendung jagt die andere. Ja. Und immer wieder wird uns dieser Konflikt so nahe gebracht. Und wenn ich jetzt das mal vergleiche mit den anderen Konflikten dieser Welt, dann ist das ungleich weniger der Fall. Also dass seit Jahren im Jemen ein blutiger Krieg von Saudi-Arabien geführt, in den Einflusssphären zwischen Saudi-Arabien und Iran, also ein Stellvertreterkrieg stattfindet, das kommt hier überhaupt nicht in den Medien regelmäßig vor. Und trotzdem ist das ein Krieg, in dem genauso viele Menschen sterben. Nur er ist für uns nicht so relevant. Und wo sind unsere Aufschreie gewesen von wegen Embargo gegen Saudi-Arabien, weil die da aktiv in den Krieg eingreifen. Ich vermisse sozusagen also diese Gleichwertigkeit oder eine gleichmäßige Behandlung dieser Fragen. Mhm. Mhm. Es geht ja in beiden Fällen um Krieg. Es geht um Menschen, die ihr Leben verlieren.
Mhm. Ja, das ist so, das stimmt. Und das macht die Situation komplexer. Und auf der anderen Seite ist es für uns, ich anderen würde es ja wahrscheinlich auch so gehen, in dem Moment, wo man auf Schildern sieht, wenn die Leute dort sitzen und versuchen, in die Züge einzusteigen und die Zielstadt heißt Berlin, dann verändert sich das eben nochmal, als wenn es irgendwo 6.000, 7.000, 8.000 Kilometer weit weg ist. Ja. Ja, du hattest nach den Deutungen gefragt. Also ein Reflex so in unserer Frömmigkeitstradition ist ja häufig, dass nach dass mit biblischen Texten geguckt wird, wie man die Situation irgendwie in den Griff kriegen kann. Und häufig spielen dann Texte eine Rolle, die im Bereich der Apokalyptik angesiedelt sind, die versuchen sozusagen danach zu fragen, wo befinden wir uns denn jetzt auf dem Zeitstrahl, ja, wo genau steht der Zeiger auf Gottes großer Weltenuhr. Und da merke ich, dass mich mit solchen Zugängen in so einer Situation sehr wenig anfangen kann und sie auch nicht hilfreich finde, um die Situation einzuordnen und sie zu deuten. Wenn man Apokalyptik also so versteht, dann ist das für mich an der Stelle kein wirklich brauchbarer Begriff.
Du hast gesagt, wenn man Apokalyptik so versteht, also in diesem Sinne, dass hier jetzt irgendein Fahrplan abläuft auf Gottes Weltgeschichte, die er so vorausgeplant hat, und da gehören am Schluss dann die Katastrophen zu, die dann so als Zeichen der kommenden Endzeit gedeutet werden. Das kann es wirklich nicht sein. Und ich glaube, das, was man sich bewusst machen muss an dieser Stelle, das ist etwas, was, dass diese Texte ja alle in Zeiten entstanden sind, die von Krieg und Unterdrückung geprägt sind. Die apokalyptischen Texte sind geradezu Antwortversuche, also selber theologische Deutungen von negativen Erlebnissen. Und sie sind immer Trosttexte. Sie sind eigentlich Texte für diejenigen, die selber in einer Situation sind, dass sie, ja, zu den Verlierern gehören. Und dann ist die Botschaft, dass Gott eingreifen wird, und die Botschaft, dass Gott das Unrecht nicht zum Ende durchdringen lässt, sondern dass er sozusagen befreiend oder richtend oder vernichtend eingreift, dann sind das Trostbotschaften für die, die unter die Räder kommen. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn dieser apokalyptischen Texte, nicht, dass man Jahrtausende später sich überlegt, sind wir auch schon wieder so weit.
Den Sinn muss man allerdings erstmal exegetisch freilegen, ne? Wirklich zu der Erkenntnis kommen. Und dann ist immer noch die Frage, was sagen Sie uns eigentlich jetzt im Moment? Also, und dann wird es natürlich interessant, wenn Leute, die nun selber in so einer Bedrängungssituation sind und unter Angriffen leiden, sich solche Texte aneignen. Ne? Das ist ein völlig anderer Umgang der Deutung und auch Umgang mit den Texten, als wenn man von außen, als jemand, der wie jetzt ja nun im Moment noch sehr marginal betroffen ist, dann hergeht und anfängt, Deutungen für andere zu machen und auch Deutungen sozusagen des Weltgeschehens. Das finde ich schwierig. Ich bin auf einen ganz anderen Text gestoßen, der vielleicht nicht so sehr ins Apokalyptische, ne, der gehört gar nicht ins Apokalyptische, es ist ein Feindpsalm, Psalm 143. Und da heißt es dann ganz am Ende, bittet der Beter Gott darum, er möge seine Feinde vernichten. Ja, schlichtweg, also so gerade raus vernichten. Und das sind natürlich Texte, an denen wir uns enorm reiben. Und jetzt im Nachdenken darüber habe ich aber gedacht, sie haben auch eine geradezu therapeutische Hilfe. Also ich habe mich da gefragt, wie lesen und beten Menschen in der Ukraine einen solchen Bibeltext? Ja? Hilft er ihnen? Und ich glaube ja, weil es gibt Lebenssituationen, die sind so chaotisch, die sind so unübersichtlich. Da ist das Böse so massiv und so präsent, da muss man sich die Dinge erstmal vom Leib halten, um überhaupt erstmal wieder atmen zu können. Und ich glaube, da haben solche Texte eine Funktion. Sie deuten natürlich auch, ja, sie benennen das, was einem da entgegenkommt, als Feind. Das ist eine gegnerische Kraft, die keinen Platz haben darf, die versucht, einen zu vernichten, einen von Gott wegzubringen. Und aber sie geben einem auch erstmal Sprache, schenken einem Worte, um das irgendwie zu verarbeiten. Das finde ich einen sehr wertvollen Zugang.
Das finde ich geradezu großartig an dieser Stelle, an dem Psalm, dass sie so ehrlich sind, dass sie alle Emotionen zulassen. Dass es also nichts gibt, was man Gott gegenüber nicht aussprechen dürfte. Und wenn Wut und Hass da sind, dann haben die auch einen Adressaten. Und dann kann es bis zur Anklage Gottes gehen und bis zu dem, warum lässt du das zu und wie kannst du nur? Und das macht, glaube ich, ein ehrliches Gebet an der Stelle aus, gerade dann, wenn man sich selber ohnmächtig fühlt, wenn man selber sich benachteiligt fühlt, wenn man selber zu den Verlierern gehört.
Ja, diese therapeutische Wirkung von dem Psalm, das ist echt, ich glaube, das war mir vorher schon auch bewusst, aber jetzt gerade wird es mir noch mehr bewusster, auch wie schön das ist, wie die Emotionen dort ausgedrückt werden dürfen. Ich habe mich gerade auch nochmal gefragt, Ralf, als du das gesagt hast, auch mit dem, oder ihr beide, auch mit dem Leid, was wir hier auf der Welt haben. Und diese Frage, auch die Anklage gegen Gott, warum lässt du das zu? Wie kann das sein? Wie können diese Dinge passieren? Und ich finde, einmal gibt es ja auch diese Ebene von Naturkatastrophen zum Beispiel, wo Leid geschieht, wo auch diese Frage aufkommt, warum? Warum müssen Menschen irgendwie bei Flutkatastrophen alles verlieren oder sterben durch irgendwelche Umweltkatastrophen? Ein Krieg jetzt ist ja nochmal was anderes. Das ist durch Menschen gemacht. Wer trägt da die Verantwortung? Wie kann man das irgendwie theologisch deuten? Wie würdet ihr daran gehen? Das ist ja irgendwie nochmal eine andere Ebene als eine Naturkatastrophe zum Beispiel.
Also, das ist natürlich eine von den ganz großen Fragen. Und zunächst mal, glaube ich, ist völlig klar, Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein. Also, Gott ist der, der die Menschen liebt und ihr Heil will. Und insofern ist Krieg kein Mittel, das Gott einsetzen würde. Was allerdings ein Problem ist, ist die Tatsache, dass er es zulässt. Und das erlebe ich immer wieder auch als eine Anfechtung und eine Herausforderung. Dass also ganz offenbar er, selbst wenn man ihn darum bittet, einen Putin jetzt nicht einfach aus dem Spiel nimmt. Das hat er an vielen anderen Stellen auch nicht getan. Und ich finde das als eine Herausforderung auch für meinen Glauben und mein Gottesbild. Aber ich kann es mir nur so erklären, dass er, dass seine Liebe so unbegrenzt ist, dass er auch an diesen Stellen nicht Gewalt, Macht, Kraft einsetzt. Selbst nicht, um den Bösen zu stoppen. Thema ist ja auch Gebet. Kann man Gott bitten, ach Herr, so ein kleiner Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, und nimm doch den Putin vom Spielfeld. Darf man beten, wenn einem danach ist. Ich muss leider damit rechnen, dass Gott dieses Gebet nicht erhören wird, weil es nicht seine Art und Weise ist, Dinge zu regeln.
Also ich finde es beim Thema Krieg insofern leichter, in Anführungszeichen, was die Antwort bei der Frage nach Gott angeht, weil man sich tatsächlich erstmal zurückziehen kann auf die menschliche Freiheit. Und die würde ich an der Stelle auch ganz stark gewichten. Es ist kein physisches Böse, sondern moralisches Böse. Und der Mensch hat die Fähigkeit, durch seinen Willen und sonstige Begabungen den einen oder auch den anderen Weg einzuschlagen. Und Krieg ist und war schon immer eine erschreckende Option menschlicher Freiheit, die aber schon immer gezogen hat. Und ich finde, das gehört für mich zur Beurteilung und mit dazu. Und auch bei der Frage, welche Mittel und wie man eigentlich angemessen darauf reagiert, eben auch. Offensichtlich ist es ja keine Ausnahme. Es ist leider auf erschreckende Weise die Regel, dass sich Kriege durch die Geschichte, durch die Menschheitsgeschichte hindurchziehen. Die Frage nach Gott löst das natürlich nicht, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob man die einfach auflösen kann. Also ich bin sogar überzeugt davon, dass man sie nicht einfach auflösen kann. Es gibt für mich keine letzte stichhaltige Antwort auf die Theodizee-Frage, auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Und insofern ist tatsächlich das Leid in der Welt tatsächlich immer der Fels des Atheismus gewesen. Ich glaube, da ist wirklich was dran und man kann das auch nicht einfach wegargumentieren. Es gibt, glaube ich, nur eine existenzielle Lösung für diese Leidfrage. Spannend ist ja dann, welches Bild von Gott entwickeln wir denn eigentlich, wenn das nicht so ist, dass wir mit unseren Gebeten so bitten, dass, ich meine, die Überlieferung haben wir in der Bibel ja auch, muss man auch sagen, die hochproblematische Texte, 1. Könige 18, Elia auf dem Karmel und dann wird gebetet und so viel Priester werden dann erschlagen und so weiter und Gott erweist sich als der Stärkere. Das ist ein Gottesbild, das ich extrem problematisch finde und wir rechnen ja nicht damit, dass wir so beten, dass sich der Himmel dann auftut und Gott Blitze schmeißt und so. Von daher, ich bin auf ein Zitat gestoßen, das ich an der Stelle mal vorlesen wollte von Dietrich Bonhoeffer, der aus seiner Haft im Gefängnis hier in Tegel folgenden Satz geschrieben hat. Das ist natürlich ein Fragment und insofern ist das sehr offen in der Deutung und es kann und muss auch gedeutet werden. Er hat geschrieben, Das ist ein kurzer Satz aus dem Zusammenhang gezogen. Etwas vor und mit Gott leben wir ohne Gott. Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. Und was ich daran ganz stark finde, ist, dass er diese Spannung nicht einfach auflöst und sagt, wir müssen uns von einem bestimmten Gottesbild verabschieden, dass Gott halt bestimmte Dinge nicht tut, sondern wir leben bleibend vor und mit ihm. Aber dieses Leben ist so, dass wir auch nicht kindlich mit bestimmten Dingen rechnen können, sondern wir sind darauf zurückgeworfen, als Menschen mit der uns gegebenen Freiheit ohne ihn zu leben. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, was heißt das denn eigentlich in einer ethisch so prekären Situation?
Also, ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit an der Stelle, denn ich glaube, dass die biblischen Texte doch eine sehr klare Vorstellung von dem haben, was Gottes Wille für diese Welt ist. Und ich glaube, was wir uns viel zu wenig bewusst machen, ist die Tatsache, dass eigentlich alle biblischen Texte in Zeiten entstanden sind, in denen die Autorinnen und Autoren der Texte selber Krieg oder Unterdrückung erleben. Das heißt, sie sind überwiegend entstanden in Zeiten, in denen das kleine Israel zwischen den Großmächten in Ägypten und dann im Zweistromland zerrieben wird, wo die Konflikte zwischen den großen Mächten auf dem Boden Israels ausgetragen werden, immer wieder. Und bis hin zu der Tatsache, dass Israel als Staat vernichtet wird und dann nur noch eine persische oder griechische Provinz ist oder in die Verbannung geführt wird in Babylon. Das heißt, wir haben es immer mit Texten zu tun, die aus dieser Perspektive der Verlierer geschrieben sind. So. Und was erzählen die Texte? Und dann gibt es so prophetische Überlieferungen wie die, dass Gott am Ende sich als der Friedensherr erweisen wird und dass sich alle Völker an diesem Gott orientieren werden und nach Zion ziehen werden. Und dann darf jeder unter seinem Feigenbaum sitzen und seine eigenen Früchte essen, statt dass sie ihm jemand wegnimmt oder im Rahmen des Krieges alles zerstört wird. Und dann werden die Menschen alt werden und werden ihre Kinder spielen sehen. Diese Bilder, das muss man sich bewusst machen, sind Gegenbilder gegen die Realität, die die Autoren damals erleben. Und sie sollen Mut machen. Und sie sind gerade diese Zusage, dass Gott in diesen Situationen des Leidens dennoch der bleibt, der am Ende sich durchsetzen wird. Und das finde ich die ganz große Herausforderung christlichen Glaubens und jüdischen Glaubens im Kontext dieser Traditionen, diese wieder aufzunehmen und auch heute noch hochzuhalten. Also trotz der ganzen Negativentwicklung, die positive, utopische Hoffnung nicht aufzugeben, dass das am Ende gut werden wird.
Ja. Also da wäre ich sofort bei dir. Ich würde diese Bilder auch überhaupt nicht aufgeben wollen, aber ich glaube, für mich haben sie tatsächlich die Funktion einer Utopie. Also sie sind ein Kraftpotenzial, das das Horizonte nochmal aufreißt, das uns immer auch nochmal eine andere Dimension auftut, uns andere Möglichkeiten aufzeigt. Aber also ich sehe jedenfalls aus diesen Hoffnungsbildern nicht unmittelbar, dass daraus Handlungsoptionen erwachsen für solche Situationen wie jetzt. Oder?
Und doch, auf jeden Fall. Also okay. Finde ich jedenfalls, wenn das Ziel ist und wenn das die Zusage ist, dass dieses Ziel auch Realität werden wird, dann ergibt sich für mich daraus, dass wir heute uns bereits an diesen Utopien, diesen Zielen orientieren und dass wir sozusagen darauf hinleben und dass wir auch unser Miteinander, und das betrifft das Persönliche wie das Globale, an diesen Bildern ausrichten. Und das heißt, dass wir letztlich heute schon in den Bereichen, in denen wir Verantwortung tragen, so viel von diesem Frieden, von dieser Versöhnung, von diesem Heil vorwegnehmen in unserer Welt, wie irgend möglich. Dass das Stückwerk bleibt, keine Frage, aber es bleibt doch eine ganz konkrete Handlungsanweisung.
Oder? Ja, konkret, da würde ich jetzt fragen, im Blick auf welche Situation. Also ich kann natürlich sagen, das müsste man vielleicht einzelne Hoffnungsbilder mal anschauen und hingucken und sagen, von welchem Bild reden wir, dass das prophetische Bild von Micha, dass Schwerter zu Pflugscharen werden zum Beispiel, war ja eines, das die Friedensbewegung lange geprägt hat. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei der Frage, ja, ist das jetzt der Weg, die Schwerter zu Pflugscharen zu machen? Oder ist es jetzt der Weg, also ist das das Hoffnungsbild, das uns hilft, in dieser Situation auch als Christen eine angemessene Position einzunehmen und zu einer eventuell auch zu einer entsprechenden politischen Option zu kommen? Oder müssen wir sagen, ja, ich verstehe das Anliegen, ich verstehe das Bild, es muss ein kritisches Prinzip bleiben, aber in dieser Situation braucht es halt leider doch Schwerter, also beziehungsweise keine Schwerter, sondern
schwere Waffen.
Sondern schwere Waffen, ganz genau, schwere Waffen, und zwar möglichst schnell und möglichst präzise.
Also ich tue mich echt schwer mit dieser plötzlichen Waffenbegeisterung, die manche früheren Protagonisten der Friedensbewegung jetzt an den Tag legen. Nicht deshalb, weil ich nicht auch sozusagen Empathie für die Situation der Menschen in der Ukraine habe. Und natürlich verstehe ich auch die Argumentationen, die dahinter stehen. Also zu sagen, sozusagen, hier darf man dem Aggressor nicht nachgeben, sondern er muss klar sein, es geht nicht, ein anderes Land einfach zu überfallen und zu erobern. Aber ich frage mich doch sozusagen, welche Mittel und Wege die geeignetsten sind an der Stelle und ob man alle Prinzipien immer gleich über Bord werfen muss, nur weil in der neuen Situation auf einmal alle das für das Richtige halten. Und da habe ich schon mein erstes Problem, dass jemand Waffenlieferungen oder das aktive Eingreifen in bestimmten Situationen für das Richtige hält. Ich würde immer sagen, das ist das Falsche. Es ist selbst dann das Falsche, wenn man es tun muss. Das klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber das ist ja das Problem eines jeden Krieges, dass er vor Dilemmasituationen stellt. Das heißt, egal was man macht, man wird schuldig. Wenn man nichts tut, wird man schuldig an dem, was man zulässt. Und wenn man eingreift oder wenn man liefert, dann macht man sich schuldig an den Toten, die durch das Eingreifen oder durch das Liefern von Waffen letztlich ermöglicht werden. Und ja, das Problem halt jeder Ethik ist die, dass man für in einer konkreten Situation Entscheidungen treffen und begründen muss, bei denen man nicht weiß, wie die Sache ausgeht. Und insofern ist die Frage der Abschätzung von Folgen natürlich etwas, was dann eigentlich die entscheidende Frage ist in diesen Stellen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich würde auch nie sagen, dass das in irgendeiner Weise eine leichtfertige Entscheidung ist oder die eine absolute Evidenz hat. Und das empfinde ich ganz ähnlich, dass die Diskussion auch gerade in den sozialen Medien manchmal einen Ton einschlägt, der hochproblematisch ist und auch pazifistische Überzeugungen geradezu lächerlich gemacht werden. Das finde ich ganz schwierig. Das ist, finde ich, auch wieder typisch für eine deutsche Diskussionslage. Ja, bei uns sind die Pendelausschläge immer extrem in die eine oder auch in die andere Richtung. An der Stelle nehme ich auch wahr, gerade weil wir so ein verqueres Verhältnis zu unserer eigenen militärischen Tradition haben, glaube ich, und in den letzten Jahren extreme Versäumnisse hatten, schlägt das Pendel jetzt in die andere Richtung. Und trotzdem würde ich aber sagen, man muss ja dann irgendwann mal an den Punkt kommen und sagen, kann man aus einer christlichen Sicht ethisch begründen, solche Waffen zu liefern oder eben auch nicht? Und welche Gründe führt man dann eigentlich ins Feld? Und da finde ich halt, so reich die biblischen Texte sind an der Stelle, das Beispiel, das ich jetzt gewählt hatte, oder man könnte auch das Beispiel der Feindesliebe nehmen oder die goldene Regel aus der Bergpredigt, dass die uns nicht abschließend so weiterhelfen, dass sie uns eine Antwort auf eine so komplexe Situation geben, sondern dass man eine Güterabwägung machen muss. Ne? Was ist jetzt das höhere Gut in dieser Situation? Und da finde ich es durchaus legitim zu sagen, auch aus christlicher Sicht, wir unterstützen Menschen, wir unterstützen ein Land in einer Situation, in der sie zur Selbstverteidigung genötigt werden, gezwungen werden, um den Preis der Schuld, die wir dabei womöglich oder garantiert auch wieder auf uns laden. Nur die Alternative ist offensichtlich, soweit man das jedenfalls durchschauen kann, dass dieses Land von der Landkarte verschwindet und viele Menschen mit. Und dieser anempfohlene Pazifismus, von dem ich dann auch immer wieder lese, also den finde ich extrem schwierig, dass sozusagen quasi den Leuten empfohlen wird, ergebt euch doch, unter der russischen Knute lebt sich's doch dann auch nicht ganz schlecht. Ich karikiere jetzt ein bisschen, aber sozusagen aus einer bestimmten pazifistischen Weigerung heraus, Waffen liefern zu wollen, läuft es letztlich darauf hinaus, ja.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde an dieser Stelle. Vor allen Dingen an dieser Stelle finde ich es sehr schwierig, von unserer privilegierten Position aus jetzt ethische Ratschläge den Ukrainern zu geben. Ich glaube, ich weiß ja nicht mal, wie ich mich selber verhalten würde, trotz meines langjährigen pazifistischen Grundeinstellung, wenn mein Land angegriffen würde oder wenn ich in eine Situation komme, wo ich meine Werte, für die keine Zukunft sehe, ohne sie zu verteidigen. Das heißt, falsche Gewissheiten sind an der Stelle immer schwierig, sondern aber dennoch bleibt die Frage ja dessen, woran misst man das, was man da tut und die Konsequenzen, die man absehen kann. Und natürlich ist das eine Konsequenz, die man ganz konkret absehen kann, ist die Tatsache eine Verlängerung eines Konfliktes, wenn man Waffen liefert. Das ist, jetzt kann man sagen, das ist gut, weil es das den Gewinn des Aggressors verhindert. Man kann aber auch sagen, das kostet viele weitere Tote auf beiden Seiten und die weitere Zerstörung des gesamten Landes. Und die Frage ist dann irgendwann, wie viel Tote will man in Kauf nehmen? Ist man bereit, als Legitimation zu nehmen für das Bestehen der Freiheit? Also zum Beispiel individuell heißt das, darf ich für meine Freiheit töten? Mhm. Ich will das nicht eins zu eins auf ein Land übertragen, weil das Problem ist für mich sowieso das Denken in Ländern. Ich glaube, das ist das nationale Denken. Kriege werden immer von Nationen geführt und nicht von Menschen an dieser Stelle. Und natürlich gibt es Personen, die für diese Länder stehen, aber die Russen haben nicht die Ukraine angegriffen.
Sondern Putin.
Putin, ja, aber es ist auch eine Person, aber Putin alleine war es auch nicht. Ja. Sondern der ist im Besitz vor dem Kreml. Sondern das ist ein ganzes System, das dieses zu diesem Staat gehört und das national denkt und die Größe Russlands oder die Wiedereinflusssphäre Russlands an dieser Stelle voranbringen will. Und das geht alles nicht um Menschen. Die russischen Bauern, die russischen Fabrikarbeiterinnen und Menschen, die einfach Großmütter und Kinder sind in Russland, die haben kein Interesse daran, die Ukraine zu überfallen. Es gibt konkrete wirtschaftliche, militärische, politische Gründe für solche Aggressionen. So. Und insofern ist es nicht einfach, an der Stelle zu entscheiden, was sozusagen noch gerechtfertigt ist. Und das Problem, finde ich, an der Stelle überhaupt, ist, dass die Folgenabschätzung so schwierig ist.
Ja.
Und ich möchte momentan nicht in der Haut von Politikern stecken, die jetzt wirklich entscheiden müssen, wird das, was wir tun, von der anderen Seite, die sich ja offensichtlich nicht ans Völkerrecht hält, als Kriegseintritt gewertet oder nicht? Hm. Und dass wir es hier mit einer möglichen atomaren Katastrophe haben, auf die wir zugehen könnten, wenn auf allen Seiten Fehlern gemacht werden, ist halt etwas, was im Raum steht.
Ja.
Das löst das Problem nicht, sind aber Dinge, die man einbeziehen muss in solche Entscheidungen.
Das ist so. Nun, den Herrn da im Kreml interessiert das Völkerrecht halt so überhaupt gar nicht. Insofern wird er im Zweifelsfall ohnehin tun, was er für angemessen hält. Aber was ich, also das Argument, das du genannt hast, das finde ich ganz gewichtig zu sagen. Eine Waffenlieferung heißt, man verlängert einen Konflikt. Das ist definitiv so. Ich finde, es gibt aber ein anderes Argument, das man auch in die Waagschale werfen muss, nämlich die Frage nach der Wiederherstellung von Recht. Also wenn es quasi so einfach ist, Recht zu brechen und das nicht sanktioniert wird, auch von der Völkergemeinschaft, ist das ja geradezu eine Einladung, weiterzugehen, weiterzumachen und es immer wieder zu tun. Und von daher finde ich das nicht nur juristisch, sondern auch aus christlicher Sicht auch ein ganz gewichtiges Argument, das an der Stelle stark gemacht werden muss. Und das spricht tatsächlich für mich dafür, hier auch Waffen zu liefern und auf internationale Ebene, so wie es passiert, eben Russland zu isolieren und auch so weit in die Grenzen zu weisen, dass dieser Konflikt endet. Das ist ja auch so eine Frage, wie was ist eigentlich ein mögliches Szenario für ein Ende? Ja.
Also da würde ich dir völlig recht geben. Das ist das, was auf der anderen Seite der Waage liegt.
Ja.
Bei dem Abwägen von Folgen und so weiter ist genau diese Einladung an den Aggressor, macht doch weiter, wenn kein Widerstand kommt, das Gegenargument. So, und jetzt bleibt das abzuwägen. Und insofern ist das eine extrem schwierige Situation, die eben keine ethisch eindeutige Antwort jetzt mal eben so passende Bibelstelle gefunden, passendes Bild gebraucht. Jetzt wissen wir, was dran ist.
Ja. Nee, das keineswegs. Und ich glaube, wir müssen sowohl theologisch auf der reflektierten Ebene der Friedensethik, die ja hochkomplex ist, aber auch auf der Ebene einer theologischen Debatte in der Gemeinde realisieren, es geht eben nicht einfach so, dass man einen Text herausgreift und man wird auch eben nicht mit einem Rückgriff auf das Gebot der Feindesliebe dieser Situation her. Und ich glaube, sich darüber nochmal theologisch Rechenschaft abzulegen, was das eigentlich bedeutet, auch was das mit uns macht, welche Herausforderungen damit gegeben sind. Ich glaube, das sind ganz wichtige Prozesse, in denen wir gerade drin stecken.
Ist vorhin auch schon mal so ein bisschen angeklungen, die Rolle vom Gebet. Also darf ich dafür beten, dass meine Feinde vernichtet werden, dass die Feinde der Ukraine vernichtet werden? Für was bete ich eigentlich? Und darauf würde ich gerne noch mal eingehen, weil ihr auch zwischendurch schon so ein bisschen was dazu gesagt habt. Aber wofür betet ihr eigentlich? Und was würdet ihr auch sagen, so wie kann ich beten, wenn ich in so einer Situation für Frieden beten möchte? Was sage ich da? Wie kann ich vor Gott da treten?
Für mich ist eine Grundhaltung des Gebets des Vaterunser. Und das Vaterunser als Gebet um das Kommen des Willens Gottes, den wir nicht kennen, den wir auch nicht herbeizwingen können. Und in Verbindung mit dem Vaterunser die Gebetsszene Jesu im Garten Gethsemane, wo er darum ringt, diesen Willen des Vaters für sich selbst anzunehmen. Darum, das ist es ja letztlich. Also für mich ist das ein sozusagen szenisch dargestelltes Vaterunser. Bei Matthäus ganz besonders ausgiebig, da habe ich vor einer Weile nämlich drüber gepredigt, deswegen habe ich das präsent, ist die längste Darstellung. Da geht Jesus nämlich dreimal hin und her zwischen seinem Gebetsort mitten in diesem Garten und den schlafenden Jüngern. Und dieses Hin und Her, ich sage das deswegen, weil das ist für mich Ausdruck, dass er sich einfindet in den Willen Gottes. Nicht, dass er sich abfindet mit dem Willen Gottes, das wäre für mich eine fatalistische Haltung, sich einfindet, er ringt. Wir wissen ja nicht, was er alles gedacht und gesagt hat, aber er ringt definitiv damit, das für sich anzunehmen. Und das ist für mich die Grundstoßrichtung des christlichen Gebetes, auf der ich auch diese Frage beantworten würde, dass wir ringen, um uns einzufinden in den Willen Gottes und unter dieser Überschrift dann, so versuche ich es jedenfalls, möglichst konkret zu beten, also nicht abstrakt für Frieden, sondern ich frage mich dann immer, was heißt denn Frieden jetzt in der Situation? Ja? Und dann habe ich auch schon mal dafür gebetet, dass Soldaten in ihrem Herzen Barmherzigkeit empfinden, wenn sie Menschen sehen und gewisse Dinge nicht tun. Oder ich bete dafür, dass es, wenn es erforderlich ist, jemand Putin in den Arm fällt. Und das ist ja jetzt sehr neutral formuliert. Das würde dann ja irgendwas sehr Konkretes bedeuten. So, aber also das merke ich, das sind auch Gebete, die mich dann ansprechen, wo ich innerlich mitgehen kann, wenn ich auf solche konkreten Gebete stoße. Die helfen mir und ich versuche, sie konkret zu fassen.
Ich würde vielleicht sehr ähnlich antworten an der Stelle. Auch für mich ist immer wieder, man kann ganz ehrlich und offen sein im Gebet Gott gegenüber. Man darf alles sagen und fragen, wenn man es unter diesem Nachsatz tut, dein Wille geschehe. Und in diesem Sinne wäre auch für mich dieses, die Hoffnung nicht aufgeben und immer wieder konkret das Gute erbitten, ist auch ein Ausdruck des Glaubens. Des Glaubens daran, dass Gott die Macht hat, auch aus den Bösesten, was Menschen wollen, im Endeffekt noch etwas Gutes zu machen. Und auch wenn ich davon gerade nichts sehe, wenn ich gerade den Eindruck habe, nur das Böse triumphiert, dann halte ich im Gebet, und das wäre, glaube ich, diese innere Haltung, die zum Gebet gehört, dem entgegen, dass ich einen habe, dem ich noch was zutraue, was ich Menschen vielleicht nicht mehr zutraue. Und wo ich selber mich ohnmächtig fühle, habe ich doch noch jemanden, den ich als machtvoll und zwar als gut und machtvoll und gnädig und barmherzig anrufe und von ihm genau das einfordere. Dass das Gute, dass die Barmherzigkeit, dass die Güte, die Gnade, all diese positiven Dinge sich durchsetzen, damit Frieden wird. Ja. Und mag das ein langer Weg sein und mag bis dahin noch viel Dunkles passieren. Das ist, glaube ich, der Kern der christlichen Hoffnung. Den Gott, diesen Gott des Guten und der Liebe an seinen eigenen Zusagen zu verhaften und ihm darauf hinzuweisen, ich erwarte noch was von dir. Nein, wir alle erwarten noch was von dir.
Also da bin ich auch voll dabei, das ist für mich unter diesem sich einfinden mit drin, ne? Das soll nicht irgendwie so ein passives Hinnehmen meinen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch, wir müssen mit so vielem Leben lernen, wovon wir dann nur sagen müssen, ja entweder es ist ein blindes Schicksal oder es ist Gottes Wille, ja? Also es gibt so viel hinzunehmen und gleichzeitig will ich das genauso, wie du das sagst, ich will Gott bei dem behaften, was er uns an Hoffnungen geschenkt hat und an Verheißungen. Und
ich möchte widersprechen. Ich will das nicht hinnehmen als Gottes Wille, was da passiert in der Ukraine, sondern ich will gegen dieses, was Menschen dort wollen, anbeten, weil Gottes Wille ein anderer ist als das, was gerade dort passiert. Mhm. Und auch deshalb will ich auf dieser Seite bleiben, will ich auf der Seite des Willens Gottes, dem heilvollen Willen bleiben. Mhm. Und das heißt natürlich auch zu versuchen, auch in solchen Situationen sozusagen ein Anwalt der Gnade, der Barmherzigkeit zu bleiben. Und ich sage jetzt mal, wenn momentan gerade darüber sozusagen gesprochen wird, wie jetzt die letzten Jahre zu bewerten sind. Ja, und auf einmal alles das, was man mal lange für richtig hielt, Handel, Annäherung durch Handel und so weiter, ja, wird Pausch und Bogen, ist alles falsch jetzt. War es damals falsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war etwas, was Gutes wollte. Hm. Dass dabei auch Negatives herausgekommen ist, entdecken wir jetzt, ja. Aber hätten wir damals anders entscheiden müssen? Ich weiß es nicht. Und das heißt, sozusagen immer wieder konkret sagen, ja, Menschen müssen jetzt Entscheidungen treffen. Und die können richtig oder falsch sein. Das ist bei uns allen so. Und da will ich gnädig sein und gnädig bleiben. Den Menschen gegenüber in solchen Krisensituationen, Herausforderungen, die keine einfachen Antworten haben. Und Menschen Mut machen, in den Situationen das Bestmögliche zu wählen, das, was möglichst viel Heil hervorbringt, möglichst hilfreich ist, möglichst barmherzig ist.
Ich finde übrigens auch, dass das Gebet für Politiker ganz oben aufsteht. Du hast oben ansteht. Du hast vorhin gesagt, in deren Haut willst du nicht stecken. Ja, ich habe mich auch manchmal gefragt, mit welchen Gedanken gehen die ins Bett, unsere Außenministerin und unser Kanzler, und wie, mit welchen Bildern und Sätzen wachen sie auf? Und von daher glaube ich, dass die Fürbitte für Politikerinnen und Politiker ein ganz, 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 ganz wichtiges Gebet ist. Und zu beten ist unser Amt. Wir sind nicht die besseren Politiker. Das Amt der Kirche ist zu beten. Und wenn es gelingt, ein bisschen Orientierung zu geben und zu unterstützen. Aber ja, das ist mir auch sehr wichtig.
Darf ich für Putin beten? Dass er zur Einsicht kommt, wäre ja vielleicht auch eine Variante. Also jetzt an der Stelle eben auch nicht mitzumachen bei diesen nur Feindbildern, nur die Inkarnation des Bösen in dem anderen zu sehen. Ja. Bei all dem Bösen, was er tut und was ja nicht kleinzureden ist, in gar keiner Frage. Aber doch ihn weiterhin als Mensch zu sehen, der auch zu Gutem fähig wäre, wenn er denn sich entscheiden würde, Dinge positiv zu verändern und sich, ich sage jetzt mal, dem Willen Gottes zu öffnen. Und deshalb würde ich Gott konkret an dieser Stelle auch um Weisheit für alle Beteiligten bitten, um Gnade, um Barmherzigkeit, um wieder diese Begriffe zu verwenden, die so zentral sind für unseren Glauben.
Ich gebe dir recht, und es ist emotional ein langer Weg.
Ja, und es ist auch vielleicht am ehesten für uns möglich, die wir außerhalb, weitgehend außerhalb des Konfliktes stehen und jetzt nicht unmittelbar. Ich würde das zum Beispiel von keinem Ukrainer erwarten, weil ich sage jetzt mal, in der Situation kann man das nicht und wäre es auch vermutlich nicht ehrlich. Aber dass wir uns als Personen, die sozusagen weitgehend von draußen drauf gucken auf den Konflikt, diese Perspektive zu eigen machen, fände ich schon auch eine, die mit dazu gehört.
Ja, stimme ich zu.
Ja, ich merke immer wieder, wie viel in diesem Thema drinsteckt und wie viele Fässer wir hiermit auch gerade aufmachen und wie emotional das auch ist. Und ihr habt gerade schon alleine durch das Gebet so einen praktischen Umgang auch gezeigt. Was kann ich tun? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Und ich frage jetzt einfach euch beide auch nochmal persönlich, wie geht ihr mit dieser Situation um? Wie geht ihr damit um, dass, ich meine, es ist jetzt in der Ukraine sehr nah an uns dran, aber auch ansonsten auf der Welt so viel Leid herrscht. Und ich höre im Moment immer wieder diese Frage, darf ich denn jetzt in den Urlaub fahren? Darf ich Spaß haben? Darf es mir jetzt gut gehen? Obwohl dieses Leid so nah an mir dran ist und obwohl ich doch eigentlich so viel mehr vielleicht machen müsste, könnte, dieser Zwiespalt bei vielen Menschen, die auch gerade so in meiner Umgebung sind. Wie geht ihr damit um? Welchen Rat würdet ihr vielleicht mitgeben? Was macht ihr für euch persönlich in so einer Situation, die wir gerade hier haben?
Ich habe mich ja mal bewusst dazu entschieden, auch sozusagen Diakoniewissenschaft zu lehren und Sozialtheologie als Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Arbeit zu haben. Das ist natürlich immer auch eine Art und Weise des drüber Nachdenkens und damit Umgehens. Das heißt, ich habe ein ganz relevantes Thema, nämlich wie man gestaltet man diese Welt zum Besseren und wie befähigt man Menschen dazu, hilfreich zu handeln in solchen Situationen. Und das beschäftigt einen natürlich dann momentan auch. Ansonsten ist für mich dieser Grundgedanke, an dem Positiven, das ich erhoffe, festzuhalten, auch einer, der mir, ich sage jetzt mal, Lebensmut gibt und an der Stelle eben diese vielen dunklen Bilder, die natürlich auch auf mich einprasseln und auch mich runterziehen wollen, mich denen entgegenzustellen und zu sagen, nein, dieses Leben bleibt ein gutes Leben, es bleibt ein lebenswertes Leben und dazu gehört auch das Feiern und das Fröhlichsein und die guten Momente gegen das Böse zu stellen, das überall auftaucht. Und das heißt dann eben auch diesem Krieg und diesem Bösen, das hier am Werk ist, nicht den Platz zu überlassen und es nicht mein persönliches Leben durch und durch bestimmen zu lassen, sondern im Gegenteil, ich versuche so viel Helles wie möglich in diesem Leben zur Geltung zu bringen, auch um meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen.
Ja, also ich war gerade im Urlaub in der Karwoche und habe gemerkt, dass es gut tut, auch weniger Bilder zu sehen, weniger in sozialen Medien rumzugurken und auch mal zwei Tage zu haben, wo man mal keine Nachrichten hört und finde, das ist legitim. Von der Weile vorher hatte ich die andere Erfahrung gemacht, da bin ich tatsächlich morgens aufgewacht und habe als erstes vor meinem inneren Auge Putin gesehen. Und dann habe ich gesagt, jetzt Schluss. Also so kann es nicht, kann nicht sein, so kann es nicht weitergehen. Und insofern ist die Begrenzung und die Wahrnehmung einer Grenzen, finde ich, extrem wichtig. Es gibt kein menschliches Herz, das all diese grausamen Sachen hier irgendwie fassen und tragen kann. Es ist auch niemandem damit gedient, wenn wir nun seelisch irgendwie die Grätsche machen. Es braucht starke Menschen hier und gesunde Menschen, also gesund im Sinne von, die da eine Stabilität haben, eine Widerstandskraft. Und dazu gehört es für mich, fröhlich zu sein, so menschlich zu sein wie möglich, so gütig zu sein wie möglich und sich, soweit es geht, auch am Leben zu freuen. Und ich glaube, dadurch entsteht auch eine Gegenbewegung. Und wo so Menschen unterwegs sind, auch mit der Zuversicht, die Christus uns schenkt, entsteht eine Gegenbewegung, die auch immer noch mal andere Zeichen setzen kann. Das hoffe ich, davon bin ich überzeugt. Und dann darf man auch ganz normale Dinge tun und auch feiern und ein Bier trinken oder einen Wein oder was auch immer.
Ja, und das in dem Moment, wo ich auch auf mich achte und schaue, dass ich mich mit guten Dingen fülle, ja auch viel mehr die Kraft habe, rauszugehen und zu helfen und auch die Kraft habe, mir das Leid anzusehen und nicht nur davon überwältigt und ohnmächtig zu werden, sondern auch in die Tat übergehen kann. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte und ich danke euch, dass wir heute dieses Gespräch zusammenführen durften und ich bin schon gespannt auf das nächste Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude mit euch heute gemacht.
Danke für die Moderation.
Ja. Dankeschön, ja.
Das war der Glauben, Denken, Handeln Podcast der Theologischen Hochschule Elstal mit Oliver Pillney, Ralf Jevers und Dana Jansen. Aufnahmeleitung Jonathan Kedai.